Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Ich bin Sabrina Weidmann, der Host von diesem Podcast und freue mich, euch heute wieder ein neues Thema präsentieren zu können. Und zwar habe ich Dr. Bettina El-Sadik-Lowinski gewinnen können für ein Interview zu diesem Podcast. Und zwar hat sie vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Namen How Chinese Women Rise. Und wie vielleicht der ein oder andere weiß, ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen in China deutlich höher als in den meisten anderen Ländern. Also China ist hier wirklich ganz vorne mit dabei, was Frauen in Führungspositionen angeht. Und Bettina hat sich angeschaut, woran das eigentlich liegt, dass es dort so viele Frauen in Führungspositionen gibt und was diese Frauen vor allem auch auszeichnet. Ihr Buch heißt also How Chinese Women Rise und sie wird da in diesem Podcast darüber berichten und euch außerdem auch noch ein paar Tipps für die Karriereplanung zu geben. Also wenn ihr eben entsprechend dieser Frauen auch eine Karriere in der Führungsposition anstrebt, dann ist dieser Podcast sicherlich sehr hilfreich für euch, aber auch ansonsten ist es einfach spannend, was China hier von Deutschland auch unterscheidet. Ansonsten möchte ich euch gerne noch auf zwei Punkte hinweisen. Und zwar ist das einmal der Chinalog Book Club, also ein Lesekreis oder auch ein Bücherclub, den ich gegründet habe, um gemeinsam mit euch verschiedene Bücher zu lesen. Und zwar sind das dann hauptsächlich Bücher zeitgenössischer Literatur. Was heißt jetzt Book Club eigentlich? Das heißt im Wesentlichen, dass wir einen Titel auswählen, den jeder für sich liest und dann treffen wir uns voraussichtlich alle 6 Wochen, um dann dieses Buch gemeinsam in einem Online-Forum zusammen live zu besprechen und dann so ein bisschen drauf einzugehen, was ist da eigentlich, was passiert eigentlich in China, wie zeitgenössisch ist es tatsächlich, worum geht es eigentlich, was können wir daraus lernen oder was zeigt das vielleicht auch für soziale, politische Situationen auf, also was man da eben aus diesem Buch rauslesen kann. Es geht hauptsächlich eben um chinesische Autoren und deren Bücher. Direkt für die erste Session, die am 16. Oktober stattfindet, habe ich ein Buch von Zhou Haohui ausgesucht. Das Buch heißt Death Notice und da geht es um die Ermittlungen von einem Kommissar in Chengdu und zwar geht es um einen Serienmord, der dort aufgeklärt wird. Es ist also ein sehr, sehr spannender Krimi und ein Bestseller in China. Also es lohnt sich wirklich. Ich habe angefangen mit dem Buch, ich habe das hier auf dem Tisch liegen. Also ich kann es absolut nur empfehlen. Jeder, der Krimis mag oder sich da irgendwie mitreißen lassen kann, sollte da unbedingt mal reinschauen in das Buch und sich natürlich gerne dann auch zum Book Club anmelden. Wie kommt ihr zum Book Club? Das geht entweder über den Blog auf meiner Homepage, also www.chinalog.de oder auch www.weidmann.com. Oder ihr schaut einfach direkt in den Shownotes, da habe ich auch den Link für euch. Also für jeden, der mit dabei sein mag oder vielleicht den Podcast auch später hört, schaut da einfach mal in die Shownotes rein. Das sind dann auch alle Infos, wie es weitergeht mit weiteren Folgen oder Ausgaben von diesem Book Club, weil wir das eben jetzt dann häufiger machen werden. Genau, also so viel zum Book Club. Ansonsten darf ich noch ankündigen, dass es wieder ein offenes Training gibt, den Interculture China Day, der findet im Januar statt, also wer hier Interesse hat, ich werde auch euch im nächsten Podcast noch ein bisschen genauere Details dazu liefern, der findet jetzt am 22. Januar statt. Es gibt aktuell noch ausreichend Plätze, aber schaut da auch mal in die Shownotes rein. Wie gesagt, alles andere außer jenseits der Shownotes findet ihr natürlich auch auf der Website zu dem Training. Also wenn ihr da Interesse dran habt, einfach sagt, ja, ihr arbeitet mit Chinesen beispielsweise zusammen oder seid häufiger in China, wollt aber einfach mal eine Schulung dazu machen, um ja zu erfahren, was so der aktuelle Stand in China ist. Also wie gesagt, ein Interculture China Day, dann schaut da einfach mal vorbei. Für alle, die später reinschauen, nachdem das Training vielleicht auch schon stattgefunden hat, schaut auch da einfach mal in die Shownotes oder auf der Website. Ich bin mir sicher, da gibt's dann auch wieder ein weiteres Angebot dafür. Jetzt geht's aber los mit dem Podcast, heute mit Dr. Bettina El-Sadik-Lowinski zum Thema, was wir von chinesischen Frauen in Führungspositionen lernen können. Und auch den Link zu ihrem Buch findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Bettina, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch und danke für die Einladung zu dem China-Podcast.
Sehr, sehr gerne. Ich hatte ja dein Buch selber auch schon gelesen. Wäre aber super, wenn du vielleicht für alle nochmal erklären könntest, wie du denn zu dem Thema gekommen bist und am besten auch noch eine kurze Einführung zu dir gibst, wie du generell überhaupt zu dem Thema, also nicht nur rein zu dem Thema kommst, sondern beispielsweise auch überhaupt mit China zu tun hast.
Ja, also ich habe sehr lange im Management gearbeitet, bei Bayer und vorher auch bei Canon und war dann 4 Jahre in Japan und dann 5 Jahre als Executive Coach und Trainerin in China. Und die Forschungsarbeit, die sich ja mit Frauen, chinesischen Frauen in Führungspositionen beschäftigt, das ist so die Verwirklichung eines alten Traumes von mir. Denn ich wollte immer nach meiner Universität eigentlich in dem Bereich was machen. Und hatte das auch jetzt jahrelang im Kopf. Und irgendwie in China kamen dann die Fäden zusammen. Und ich habe meinen französischen Professor, der an der Universität Dijon arbeitet, kennengelernt. Ja, und dann haben wir gestartet.
Okay, das wäre jetzt auch noch eine Frage zu mir von mir gewesen, wie man dann darauf kommt, in Frankreich zu China zu promovieren. Aber
ja,
das
nee, aber es ist eine gute Frage. Also ich sag mal, ich habe wirklich verschiedene Universitäten aus der Ferne angesprochen, auch in Deutschland. Und meinem Professor, meinem Doktorvater, bin ich halt persönlich durch einen Kontakt vorgestellt worden. Und man muss wissen, mein Mann ist Franzose. Insofern, ich spreche auch die Sprache fließend. Da habe ich dann gesagt, ja, toll, wenn wir uns treffen können. Und er war halt in Shanghai. Und dann hat die Universität alles geprüft, also ob mein Abschluss in Ordnung ist und so weiter. Und dann war ich auf einmal Senior-Studentin an der Uni in Frankreich. Und es war eine tolle Zeit. Und auch das Bewertungskomitee am Ende waren alles französische Professoren. Also es war wirklich toll.
Aber deine Arbeit selber, die hast du ja auf Englisch geschrieben.
Richtig. Weil es eben doch so ist, also ich sag mal, ich spreche fließend Französisch, aber jetzt akademisch zu arbeiten, ist ja an sich schon eine Herausforderung. Und ich hatte da auch dann sprachliche Unterstützung. Also wir hatten vereinbart, dass ich das auf Englisch abgeben kann, auch meine Soutenance, wie das in Frankreich heißt. Also diese Endprüfung war auf Englisch und die Universität hat dann die Voraussetzung, dass du auch eine Zusammenfassung auf Französisch einreichst. Also ich kann das Gespräch sicherlich auch auf Französisch, aber Englisch war dann einfach für mich doch einfacher, weil die Literatur auch zum größten Teil auf Englisch publiziert ist zu dem Thema.
Okay, spannend. Also auch wie du dann natürlich dazu kommst und dann macht es mit Frankreich auch weiter noch mehr Sinn. Ja. Okay, wenn man fließend Französisch spricht, ist das nochmal was anderes. Dein Thema dreht sich ja jetzt um Frauen, die ja sehr erfolgreich sind in China. Wenn du mal kurz beschreiben könntest, was das eigentlich für eine Gruppe an Frauen ist, mit denen du da gearbeitet hast, wie war die denn zusammengesetzt?
Ja, also es waren 35 Frauen aus Top-Management-Funktionen. Das war auch das Einschlusskriterium. Ich habe ja eine qualitative Arbeit gemacht. Das heißt, da ist es so, dass man den Zielkreis der Leute, die man interviewt, sehr genau vorselektiert. Und hier gab es eine ganze Liste von Kriterien. Aber das Wichtigste war eben, dass sie eine von mir definierte hohe Führungspositionen innehaben, also Geschäftsführungsebene oder Direktorenebene, also die Ebene direkt unter der Geschäftsleitung. Und ich sag mal, in China sind 38% dieser Funktionen mit Frauen besetzt, während das in Deutschland in derselben Studie, die jetzt das erhoben hat, nur 17 sind. Und da sieht man schon den großen Unterschied, ne? Also in China gibt's halt viele Frauen, die in hohen Positionen arbeiten. Und ja, da kam ich zu der Frage, warum ist das denn dort so möglich, ne? Und habe dann diese Frauen rekrutiert, die in 26 verschiedenen Unternehmen tätig waren und alle Industriezweige abbilden. Also es ist von der Aufstellung eine einzigartige Forschungsgruppe.
Ich muss sagen, ich fand dein Thema ohnehin von vornherein schon spannend, bevor wir uns darüber ausgetauscht hatten, weil ich mal bei einer Lesung war von jemandem, der ja so chinesische Führungskräfte untersucht hatte. Allerdings hatte der nur mit Männern gesprochen und ich glaube, eine Ausnahme war dabei, das war eine Frau. Und dann war ich eben bei dieser Lesung und ich hatte den dann gefragt, in China, da gibt es ja so wahnsinnig viele erfolgreiche Frauen in Führungspositionen, also deutlich mehr als bei uns, und wie er das dann begründen kann oder ob er da auch mit vielen gesprochen hat. Und dann meinte er so, naja, du weißt ja, in China gibt es doch die Ein-Kind-Politik und wenn man halt nur ein Kind hat, dann unterstützt man halt vielleicht auch das Mädchen. Da muss ich sagen, da war ich damals total schockiert, als er das gesagt hat und war dann dankbar, als ich dein Buch gelesen habe, weil man dann natürlich noch deutlich mehr darüber erfahren kann, wie das eigentlich alles zustande kommt.
Ja, ich nehme an, also der Vortragende da hat jetzt, vielleicht war von der Frage so überrascht, weil wenn er mit Männern geforscht hat, also mich hat zum Thema wirklich, ich bin zu diesem Thema gekommen, ich hatte es im Grunde schon immer im Kopf, ich war ja selber im Management, ich habe sehr, sehr viele Frauen in hohen Positionen gecoacht, aber auch Männer, ne? Aber eben auch Frauen. Und in China bin ich auf diese Frauen im Rahmen von Fortbildungen, die ich geleitet habe, von Trainings gestoßen. Und mir ist dann aufgefallen, wie selbstverständlich und selbstbewusst die diese hohen Funktionen wahrnehmen. Und ich habe eben auch unendlich viele getroffen einfach. Und dann habe ich gesagt, Mann, hier ist das praktisch das Forscherparadies für diese Frage. Ne? Wie schafft es eine Frau in Senior Management Funktionen zu kommen? Und was sind die Einflussfaktoren, die das begünstigen? Also das war ja im Mittelpunkt der Arbeit.
Wenn wir das mal versuchen, genauer auseinanderzunehmen. Also ich kann mich erinnern, dass ich bei dir gelesen habe, dass einige Frauen sich dazu geäußert haben, dass ja beispielsweise verschiedene geschichtliche Ereignisse Chinas das auch begünstigt haben, diese Rolle der Frau. Also häufig wurde da zum Beispiel das Thema Kulturrevolution genannt.
Richtig. Also ich sag mal, wenn man jetzt sich China als Land in der Geschichte anguckt, dann ist es ja ein riesiges Land, fast ein Kontinent, auch mit ganz unterschiedlichen kulturellen Einflüssen. Also was zum Beispiel wenige wissen, ist eines der wenigen Matriarchate der Welt ist in China. Das sind die Mosu, die liegen südwestlich in der Nähe vom Himalaya. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich konfuzianische Traditionen, die das Land prägten und eben auch die Zeit der Kulturrevolution. Und die Frauen haben mir dann gesagt, im Grunde sind es auch zwei so Gegenpole, die einwirken und die irgendwie auch weiter miteinander existieren. Aber das Ergebnis, was man jetzt von der Kulturrevolution politisch hält, lasse ich mal unkommentiert. Für Frauen war es wohl sehr, sehr positiv, weil sie eben sagten, wir haben Gleichstellung erreicht, zumindest in großen Teilen des Landes. In allen wahrscheinlich nicht, aber in großen Teilen.
Wie gibt es denn da geografischen Unterschied? Also ich erinnere mich auch, dass einige der Frauen dann kommentiert hatten, dass das beispielsweise jetzt in Shanghai natürlich durchaus der Fall war, dass das begünstigt hat. Aber ich glaube, der Norden Chinas wurde da immer genannt, dass es da nicht so sei.
Ja. Also ich sag mal, ich habe ja die Frauen auf einer Skala bewerten lassen von 0 bis 10, wie sie die Gleichstellung empfinden. 0 war eben gar nicht gleichgestellt und 10 war vollkommene Gleichstellung. Und die haben dann mit 8 bis 10 Punkten bewertet. Und meistens kam der Satz, Bettina, hör mal auf, sowas zu fragen, Gender is no topic. Ne? Im Unterschied dazu haben die Frauen, die auch in Deutschland gearbeitet hatten, Deutschland mit 3 bis 4 Punkten bewertet. Das war aber eine kleinere Gruppe von Frauen, die das eben auch beurteilen können. Also man kann irgendwie sagen, dass in den großen Wirtschaftsmetropolen die Frauen sich gleichberechtigt fühlen im Management. Anders, haben sie gesagt, ist es in nördlichen Regionen auf dem Lande, wo vielleicht dann doch noch eher, wie bei uns auch früher, ne, der Mann eine stärkere Rolle einnimmt. Und wahrscheinlich auch in der Politik, ne, weil man eben sieht, dass auch da weniger Frauen vertreten sind. Aber in der Gesellschaft und in den großen Metropolen halt 8 bis 10. Und wenn ich gefragt habe, ja, warum 8, dann kam immer diese Antwort, ja, weil es im Norden vielleicht anders ist.
Ah, okay, verstanden. Wenn du vielleicht einfach mal zwei dieser Frauen beschreiben könntest, also was hat die geprägt, wie sind die aufgewachsen, wenn du da vielleicht einfach mal zwei Beispiele darstellen könntest?
Vielleicht einmal die älteste Frau in der Gruppe, die war 63 Jahre alt und ist untypischerweise, weil Frauen mit 55 schon in Rente gehen können, immer noch sehr aktiv, ist Präsidentin von einem großen deutschen Unternehmen gewesen und jetzt in einem chinesischen Unternehmen und die hat einen faszinierenden Werdegang, also weil sie eben auch die ganze Zeit der Kulturrevolution als Kind oder jugendlich miterlebt hat und dann bei der Landarbeit eingeteilt wurde, von den Eltern getrennt wurde und dann eine Karriere in den staatlichen Unternehmen gestartet hatte und dann später mit ihrem Mann gefolgt ist nach Deutschland, der war akademisch tätig und hat dann Deutschland erlebt als ein Land ohne Chance für sie. Sicherlich auch, weil sie die Sprache nicht konnte, aber irgendwie hat sie da nicht den Anschluss gefunden und hat dann gesagt, nee, ich gehe wieder zurück nach China und genau dahin, wo ich eine Geschäftsführerstelle finde. Und das war für sie dann da, wo kein Deutscher hin wollte, also regional gesehen. Und praktisch sie vor allen Dingen war dann auch erst im Norden und hat dann von da aus weiter diese Sache ausgebaut, bis sie dann Asienpräsidentin wurde. Das ist also ein Beispiel. Und das zweite Beispiel wäre so eine typische Frau aus Shanghai, die da aufgewachsen ist. Die sind extrem gut ausgebildet. Also zwei Abschlüsse sind die Regel, haben eine hohe interkulturelle Kompetenz, die vielleicht auch daher kommt, dass diese Stadt ja immer mit Ausländern zu tun hatte. Ne? Mhm. Und auch die waren dann kurz in staatlichen Jobs, kurz vor der Öffnung, aber meistens nur monateweise und sind dann über Funktionen wie zum Beispiel Geschäftsführer, Assistentin sehr schnell nach oben. Teilweise auch mit vielen Firmen wechseln. Und was noch wichtig ist, die meisten haben jung geheiratet, haben halt ein Kind, aber einige in der Gruppe auch zwei Kinder. Und oft sind die Eltern sehr nah dabei oder wohnen sogar mit denen zusammen. Das ist so, sind so zwei Werdegänge, die recht typisch waren in der Gruppe. Es gibt aber auch noch andere.
Mal so ganz plump gefragt, weil du das jetzt auch mit der ersten Frau, die schon ein bisschen älter ist, erwähnt hattest, dass die ja in einem Staatsbetrieb war. Was wir jetzt aber beispielsweise bei uns ja auch wissen, so wenn man sich die DDR anschaut, da war das ja ganz ähnlich. Da wurde man auch teilweise den Unternehmen einfach zugeteilt. Und was die Gleichberechtigung angeht, ist das jetzt gar nicht immer unbedingt negativ zu beurteilen, weil es eben gerade so Dinge wie Kitas etc. einfach gibt. Ist das in China genau das Gleiche, dass das so die Strukturen dann gefördert hat?
Also ich sag mal so, wenn man sich rein die Zahlenlage mal anguckt, ist es so, dass die Länder, die eher kommunistisch geprägt sind, dazu gehört dann eben auch Russland, sehr hohe Zahlen aufweisen von Frauen in Führungsfunktionen. Ich persönlich denke, dass um Gleichstellung zu erreichen, das sicher ein Thema ist, was Sache der Politik ist, aber auch der gesamten Gesellschaft. Und egal, wie man jetzt die Motivation kommunistisch geprägter Länder beurteilt, ne, mit der Frauenförderung, wenn man sich nur das Ergebnis anguckt, dann ist es eben so, dass da dann mehr Frauen berufstätig waren, weil das politisch und gesellschaftlich vorgegebene Normbild war. Und sich das dann auch fortsetzt. Also das ist sicherlich ein Punkt, den man so beantworten kann. Also die Rolle des Staates ist sicherlich wichtig und der gesamten Gesellschaft.
Bei der zweiten Frau hattest du jetzt erwähnt, dass klar beispielsweise die Eltern sehr nah eingebunden sind. Ist das ein Aspekt, der einfach auch aus dem Konfuzianismus kommt? Also gerade so dieses Familienbild, das sich dort ausgeprägt hat? Mhm.
Ja, ganz sicher. Also in China ist sicherlich eins der wichtigsten Güter oder einer der wichtigsten Werte ist der Familienzusammenhalt. Und die Karrieren dieser Frauen werden auch von dem gesamten Familiensystem unterstützt. Also da gehören in erster Linie beide Elternseiten dazu, aber auch Tanten vielleicht, die erwähnt wurden, die mitgeholfen haben. Also die Familie stützt denjenigen, der dann auf der anderen Seite die Familie wiederum unterstützen kann. Also es ist ein Geben und Nehmen. Ne? Also und da diese Frauen eben sehr talentiert waren und sich schnell hochgearbeitet haben, haben die dann die komplette Unterstützung praktisch im besten Fall von vier Elternteilen und manchmal noch einer Tante dazu hinter sich. Ja, und das ist einfach so, ne? Dass so eine Hand wäscht die andere und Eltern, die früh in Pension gehen, sehen es auch als ihren Job an. Also nicht nur als eine Gefälligkeit, sondern als ihren Job an, sich dann um die Kinder zu kümmern. Und die Eltern der Kinder unterstützen wiederum teilweise dann auch die Eltern finanziell. Ich denke aber auch, wenn das nicht da wäre, würden sie es machen. Das sind einfach ganz enge Familiensysteme, die sich miteinander unterstützen.
Okay, ich fand das auch ganz spannend, weil man aus deinem Buch rauslesen konnte, dass einerseits die Frauen diesen Einfluss des Konfuzianismus relativ gering schätzen, also so als würde es den gar nicht geben. Aber andererseits, wenn man sich so die Antworten von denen anschaut, dann findet man da ganz klar konfuzianische Werte wieder. Also ich weiß noch, dass eine beispielsweise geschrieben hatte, dass sie eben, oder war ziemlich stolz drauf, dass sie halt mit ihrem Verdienst beispielsweise die Eltern mal in Urlaub schicken konnte.
Ja, ja. Ja. Ja, man muss das jetzt auch vor dem Hintergrund der Entwicklung des Landes sehen, ne? Das, und vor dem Hintergrund der Familien der Frauen. Also anders als in Deutschland, wo ja nachgewiesenermaßen immer noch eher Akademikerkinder Karriere machen, ist das in dieser Studiengruppe nicht der Fall gewesen. Also Frauen von Farmern sind genauso hochgekommen wie Frauen, die jetzt Ärzte als Eltern hatten. Ne? Das war sogar so relativ 50%, 50%. Das ist erstmal das eine. Mhm. Und das andere ist klar, also der Erfolg der Frau steht für den Erfolg der ganzen Familie und wird mit unterstützt. Ne? Und jetzt, was du am Anfang gefragt hast, die Rolle von konfuzianischer Traditionen in dem gesamten Zusammenhang. Mhm. Ich glaube, die Frauen haben oft gesagt, das ist in der Literatur falsch verstanden worden. Also wenn man sich die Frauenliteratur vor allen Dingen aus dem englischsprachigen Raum anguckt, wird China immer so dargestellt wie ein Land, wo Frauen nur unterdrückt werden, aufgrund dieser alten Werte. Diese alten Werte sind aber zum einen Auslegungssache, die sind durch Zeitphasen in der Geschichte gegangen. Und die haben auch sehr viel Gutes und das schlägt sich vor allen Dingen im Managementstil wieder. Also das steht für Respekt für das Team, sich kümmern um sein Team, steht für lebenslanges Lernen, das steht auch für Offenheit zwischen den Kulturen. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die in diesen Werten festgeschrieben sind, die ja die chinesische Gesellschaft traditionell organisiert haben, die sehr positiv sind. Und es gibt nur einen Punkt, der dann sagte, der Mann steht über der Frau. Und das gab es in jeder Kultur, ne? Das also, und auch in jeder Religion irgendwo findet man solche Aspekte. Und da haben die Frauen eben gesagt, na, das spielt heute keine Rolle mehr, das wird heute anders gelebt. Dieser Punkt ist Auslegungssache und der ist für uns nicht mehr gültig. Wohl aber unser Managementstil. Und wir können halt zwischen dem konfuzianisch geprägten Managementstil und dem westlichen Stil beide nutzen, je nachdem, wie was gebraucht wird.
Okay, wie sieht es denn in der Praxis dann aus? Also wie kombiniert man denn den den chinesischen und den westlichen Stil?
Ja, ich sag mal, ich glaube, das ist gerade die Stärke dieser Frauen. Ich habe das im Buch genannt, sie können zwischen den Kulturen wandern. Das ist eben nicht nur Sprachkompetenz, sondern das ist die wirkliche Kompetenz, sich adaptieren zu können, flexibel zu sein und praktisch dann auch in das Gegenüber, in die andere Kultur voll mit einzusteigen. Also die Frauen hatten die Fähigkeit, immer dann, wann es gebraucht wird, sei es, ich bin in einem Kontext, wo eher mein Head Office jetzt agiert, oder ich bin in einem Kontext, wo wirklich ich lokal agieren muss und nur Chinesen um mich herum habe, das dann zu adaptieren. Ne? Und das ist eben ihre große Stärke. Und ich glaube auch zum größten Teil ein Punkt, warum die so aufgestiegen sind.
Wenn ich mich da richtig erinnere, dann waren auch etliche vom Hintergrund, beziehungsweise haben einfach mal sehr gut andere Sprachen beherrscht, waren zum Teil auch Übersetzer und hatten dann oder waren mehr oder weniger die rechte Hand von dem einen oder anderen CEO.
Richtig.
Und kamen dadurch dann auch nach oben. Ist das jetzt so ein typischer Werdegang dann auch, dass man tatsächlich über die Sprache weiterkommt, einfach nur, weil man die Infos, einen besseren Zugang zu den Infos bekommt?
Ja, also ich glaube, das wäre zu einfach gesagt. Es ist ein Aspekt gewesen, dass die mehrere Sprachen können, sehr fließend, weil die Interviews waren alle auf Englisch oder auf Deutsch und das Englisch war teilweise besser wie meins jetzt, also sehr, sehr akkurat. Ist nur auf die Sprache zu reduzieren, glaube ich, das wäre zu einfach. Das war ein Aspekt, aber der andere Aspekt war schon Marktkenntnis, diese Fähigkeit, sehr flexibel und schnell sich in neue Dinge einzuarbeiten, Neuland zu betreten, dabei auch Risiken einzugehen und auch Vertrauen aufbauen zu können. Denn die Frauen haben es geschafft, sehr schnell das Vertrauen der Entscheidungsträger im Head Office dann zu haben. Und dadurch dann auch gefördert zu werden. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, die Sprache ist ein Aspekt von vielen, aber vielleicht nicht der wichtigste.
Okay. Du hattest vorher auch noch den Aspekt Erfolg angesprochen. Ich habe jetzt häufig den Eindruck, dass in China Erfolg mit Geld gleichgesetzt wird. Würdest du das auch so sehen oder kommt das eigentlich woanders her? Beziehungsweise wie wird in China denn überhaupt Erfolg definiert?
Also ich hatte die Frauen ja auch gefragt, wie sie Erfolg definieren. Und da kam als Antwort natürlich am Anfang auch finanzieller Erfolg. Die Antwort kam aber erst auf Nachfragen. Also musste ich konkret nochmal nach Geld fragen. Die haben sehr viel von Erfüllung, persönlicher Erfüllung gesprochen, dass man einen Beitrag zur Gesellschaft leisten wollte, dass man andere unterstützen wollte, hier wieder diese konfuzianischen Traditionen, ne, die da durchkommen. Und der Aspekt eben nur, dass der lebenslang lernt, wirklich erfolgreich ist. Also das lebenslange Lernen versus, ich sag mal, manchmal bei uns ja so ein bisschen, ich weiß schon alles, ich weiß, wo es lang geht, ne, ich kann das schon alles, und eine sehr individualistische Einstellung dem gegenübersteht. Also ja, so würde ich das beantworten.
Okay. Was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, war, was so in Richtung Lebensstil und Akzeptanz geht. Also es gab da eine Frau, die hatte beispielsweise beschrieben, naja, sie hat eigentlich so einen ganz guten Ausgleich zwischen Privat- und Berufsleben, was sie dadurch erreicht, dass sie ihr Privatleben einfach ganz, ganz simpel hält. Also so von wegen, naja, ihr Bruder hat ja schon ein Kind, das ist daher nicht ihr Ziel. Also das Ziel, hier für Nachwuchs zu sorgen, ist quasi durch ihren Bruder irgendwie erfüllt. Und deswegen hat sie dann mehr Zeit, sich auf die berufliche Karriere zu konzentrieren. Für unser eins würde ich jetzt mal sagen, klingt das alles sehr, sehr egoistisch. Wie ist es dann im Gesamtkontext auch einzuschätzen?
Also ich habe jetzt diesen einen Fall nicht mehr so präsent. Ich weiß nur, dass insgesamt in dieser Studie 71% der Frauen Kinder haben. Meistens ein Kind und viele aber auch zwei Kinder. Und die sehr jung bekommen haben. Und der Rest ist halt kinderlos. Auch der Anteil der Singles im Verhältnis zu Deutschland ist geringer. Also in Deutschland ist die Quote genau umgekehrt. 71-75% der Frauen hätten kein Kind, wenn sie in Top-Management-Positionen sind. Das sagen Studien aus. Also weiß ich jetzt nicht so. Also ich fand so vielleicht das Privatleben simpel zu halten, mehr in die Richtung interpretiert. Also was schon richtig ist, diese Frauen haben eine ganz klare Antwort auf die Frage der Karriereorientierung. Die Arbeit kommt an erster Stelle. Das haben sie immer wieder gesagt. Sie sind aber auch alle fantastische Mütter. Das ist jetzt nicht gemessen worden von mir. Das ist jetzt einfach ein subjektiver Eindruck, weil die Kinder eben so gut betreut sind. Die sind nicht fremdbetreut, die sind in den Familien betreut. Gut, Mama ist weniger anwesend, aber dann ist mindestens eine Oma da, wenn nicht noch zwei Opas und zwei Omas. Also ich fand da nichts so sehr egoistisch.
Das ist, glaube ich, auch eine andere Sichtweise, die dort sich ausgeprägt hat. Also was ich so ein bisschen rausgelesen hatte, war auch, dass dieses Konzept der Rabenmutter, wie man es bei uns ja kennt, also wenn da mal die Mutter gleichzeitig noch Vollzeit arbeitet, dann kommt immer gleich wieder dieses Wort Rabenmutter und die kümmert sich überhaupt nicht um ihre Kinder und wieso hat die überhaupt Kinder? Ja, so ein bisschen diese ganzen, was man jetzt so aus der Gesellschaft irgendwie bei uns immer wahrnimmt. In China gibt's das aber gar nicht, oder?
Nein, also das Rabenmutterkonzept, soweit ich das weiß, ist ja sowieso nur deutschlandspezifisch. Es gibt das Wort, diesen Begriff in anderen Ländern nicht so. Wohl aber sicherlich die Werte, die man mit Müttern verbindet. Also in China ist es so, es gab eine große Umfrage von China Daily, das ist eine der großen Zeitungen in China, da haben sich über 1000 Leute beteiligt, was denn das Idealbild der modernen Frau ist. Und die Antwort war ganz klar, es ist die erfolgreiche Frau im Beruf, die auch Mutter ist. Das heißt, die Gesellschaft hat einen sehr, sehr hohen Respekt vor arbeitenden Müttern und unterstützt diese auch sehr. Und das kam auch immer wieder in den Antworten raus, die ich bekommen habe. Wenn Frauen es wählen, nur Mutter zu sein, das ist etwas relativ Neues in China. Es wird eher reichen Familien zugeordnet. Also ein sehr, sehr reicher Mann kann sich leisten, dass seine Frau nicht arbeiten geht. Und das wird sehr unterschiedlich bewertet. Also von Frauen in dieser Gruppe kamen so Sachen, das ist dann nur das Juwelstück eines Mannes, bis hin zu, das sind Parasiten der Gesellschaft. Das muss man jetzt übersetzen, sprachlich übersetzen. Ne? Man würde auf Deutsch vielleicht sagen, oh Mann, die machen sich gemütlich. Das ist so der Eindruck. Also die Qualität, Mutter zu sein, wird auch in China sehr, sehr hoch eingeschätzt, aber in Verbindung mit, ich bin auch berufstätig und meistens dann Vollzeit. Okay. Es gibt neuere Diskussionen, da ja der Westen, China sich auch mehr öffnet und die Einflüsse vom Westen mit reinkommen, wo diskutiert wird, ob Frauen nicht mehr zu Hause bleiben sollten.
Ist dann aber was, was jetzt momentan entsteht und westlich beeinflusst ist dann.
Richtig.
Okay. Was ich auch ganz spannend fand, war, dass Muttersein tatsächlich so als eine wertgeschätzte Qualität gilt. Also dass das tatsächlich, man zum Beispiel eine Mutter lieber einstellt als eine kinderlose Frau. Ist das tatsächlich so oder war das jetzt nur ein Eindruck, den ich da?
Also das hatte ich in dem Zusammenhang aufgenommen und auch analysiert, zu der Frage, inwieweit eine Mutterschaft die Karriere beeinflusst. Und da haben die Frauen dann gesagt, es ist schon immer noch so, dass Arbeitgeber auch gucken, könnte es sein, dass die jetzt in kurzer Zeit ein Kind bekommt. Und das ist in China meistens bei Frauen, die so, ja, mit 25 ist das erledigt. Ne? Ich weiß jetzt das genaue Alter nicht, aber sehr, sehr jung. Wenn das dann ansteht, dann könnte es sein, haben sie gesagt, dass das schon ausschlaggebend ist, vielleicht dann zu sagen, nee, diese Frau nehme ich nicht, dann nehme ich eine andere Frau. Also dass die Frage nach dem Einfluss der Mutterschaft wurde von den Frauen in zwei Antworten beantwortet. Die einen haben gesagt, es hat gar keinen Einfluss auf meine Karriere gehabt. Und die andere haben gesagt, es kam zu einer Verzögerung meiner Karriere. Weil ich eben die Schwangerzeit, also es sind aber sehr kurze Zeiten, die dann angegeben haben, ne? Weil ich dann zum Beispiel auch bewusst, ich habe das Kind bekommen und habe bewusst danach die Stelle gewechselt, also eingeplant schon, eine kurze Auszeit und dann Wechsel in die nächste Firma.
Also eine Schwangerschaft als Karrieresprung.
Vielleicht, ja, wenn das, also bei einigen war das geplant, ne? Die haben wirklich gesagt, okay, und dann stand der Wechsel eh an und ich wollte die nächsthöhere Stufe nehmen und es gibt in Shanghai ja, das ist auch der Vorteil und auch in Peking sicherlich einen Arbeitsmarkt, da die Wirtschaft weiterhin gut läuft. Ähnlich wie bei uns, ne? Bei uns heißt es ja auch, dass wir Fachkräftemangel haben, also es sind viele Positionen stehen zur Verfügung und die Frauen haben das dann genutzt. Die sind dann dahin, wo sie den nächsthöheren Platz bekommen haben auf der Karriereleiter.
Was mich jetzt noch interessieren würde, sind auch so die Persönlichkeitsmerkmale der Frauen selbst. Also wie sind diese Frauen und wie haben sie das auch an die Spitze geschafft? Also sind die im Vergleich zur restlichen Gesellschaft, also ich meine, du hattest jetzt natürlich sehr, sehr erfolgreiche Frauen befragt. Lässt sich das, was man bei denen findet, auch dann übertragen? Und ja, also was zeichnet die überhaupt aus?
Also die Übertragung auf andere Gruppen, auf den Rest der Bevölkerung, die kann ich nicht beantworten, weil ich die Studie war so angelegt zu gucken, was diese Frauen haben. Und da glaube ich schon, dass die individuelle Faktoren, Persönlichkeitsmerkmale und auch Charakteristika haben, die ausgeprägt sind. Ich kann mal einige nennen. Also weil sich daran auch andere Frauen orientieren können. Denn diese Faktoren sind in der Literatur auch so bewertet, dass sie karrierefördernd sind. Also der erste Punkt, glaube ich, der auch deutschen Frauen könnte, ist bei diesen Frauen, Karriereorientierung ist geklärt, die ist stark. Also da ist immer so die Frage, wie will ich mein Leben leben? Bin ich stark beruflich engagiert und interessiert mich das auch sehr für meine Erfüllung? Oder möchte ich andere Dinge im Leben? Und die haben das ganz klar geklärt für sich. Die Karriereorientierung ist hoch. Sie sind sehr flexibel und auch anpassungsfähig. Das sind auch zwei Faktoren, die in Studien so bewertet werden, dass sie in der Karriere im höheren Management zuträglich sind. Also flexibel hinsichtlich unterschiedlicher Arbeitsinhalte, Stellen, Anforderungen und anpassungsfähig, je nachdem, an was jetzt in bestimmten Situationen gefordert ist. Dann sind sie, das fand ich auch faszinierend, sie suchen geradezu die Veränderung. Und da muss man sich immer selber auch fragen, ist das bei mir wirklich auch so? Ne? Also die haben gesagt, ich gehe dahin, wo die Chancen warten. Dann habe ich gewechselt in den Markt und so rein. Also sehr flexibel mit Veränderung und positiv. Dann sehr leistungsstark und sehr motiviert auch, hohe Leistungen zu bringen. Und man nimmt dann dafür auch in Kauf, dass man viel arbeiten muss, lange arbeiten muss und so weiter. Also alles, was das mit sich bringt, was es ja auch für Männer mit sich bringt, wenn die nach oben wollen. Mhm. Dann noch ein Aspekt, der aufgefallen ist, sehr positiv im Hinblick auf Wettbewerb. Also die haben dann so Sachen gesagt, ja, ich wollte immer die Erste und Beste sein. Und das stand für diese Frauen nicht im Widerspruch zu einer hohen Teamorientierung, wo sie sich auch um ihre Teams kümmern. Aber es ist so ein Wert, ich zeige Leistung und ich zeige auch, wie gut ich bin. Nicht immer unbedingt im Selbstmarketing, sondern eben einfach über die Leistung. Und die Frauen waren auch alle sehr, sehr mobil. Also China hat ja unendliche Dimensionen, ne? Also die Mobilität war sowohl innerhalb Chinas gegeben, wie auch nach Übersee. Ja, das sind so jetzt einige Faktoren, da kommen noch andere dazu, aber die diese Frauen ausmachen. Wie die sich jetzt vergleichen, habe ich nicht gemessen. Da hätte ich eine andere Untersuchung machen müssen. Mhm. Aber ich konnte feststellen, dass diese Merkmale ausgeprägt sind.
Also das klingt wahnsinnig zielorientiert. Entscheidungsfreudig wahrscheinlich auch. Ich meine, du hattest klar flexibel, anpassungsfähig und so weiter genannt. Was unterscheidet das denn von Frauen bei uns? Also wenn wir uns jetzt einfach nur, du hattest ja die Prozentzahlen auch genannt, wie viele Frauen bei uns in Führungspositionen sind und wie viele das in China sind, kann man sagen, bei uns machen Frauen was falsch, dass die da nicht hinkommen? Sind die zu wenig karriereorientiert, zu unflexibel oder gibt es da irgendwelche Faktoren, wo man wirklich sagen kann?
Also ich kann, wie gesagt, wenn ich jetzt rein wissenschaftlich antworten will, kann ich das aus meiner Studie nicht beantworten. Mhm. Ich kann aber ganz klar sagen, dass hier die wichtigsten Erkenntnisse waren, warum diese Frauen so erfolgreich sind. Das ist eine Mischung aus dem sehr positiven Umfeld für Karriere in China und positiv förderlichen externen Einflussfaktoren. Das ist sowas, was wir am Anfang besprochen haben. Gleichstellung, Image dieser Frauen, die Kinderbetreuung, sehr unterstützende Ehemänner, die sie haben und den individuellen Faktoren, was wir jetzt besprochen haben. Und diese Mischung macht das aus, dass die Frauen da erfolgreich sind. Wenn ich jetzt Frauen coache, auch deutsche Frauen, dann ist es immer gut, diese individuellen Faktoren, die wir besprochen haben, einfach mal durchzugehen und mal ehrlich zu sagen, wo stehe ich denn da? Ne? Bin ich wirklich so flexibel? Bin ich wirklich so mobil? Habe ich so eine hohe Karriereorientierung? Und was will ich wirklich? Weil es gibt nicht nur einen Weg, Karriere zu machen, da gibt es viele. Ne? Mhm. Aber die großen globalen Unternehmen, solange sie so bleiben, wie sie sind, nehmen wir das mal als Realität gegeben, dann müssen Männer und Frauen bestimmte Fähigkeiten oder Persönlichkeitscharakteristika da mit sich bringen, um in diesem Umfeld nach oben zu kommen. Und wenn ich das dann will, dann muss ich mir diese Punkte angucken und die kann man alle ausbauen und verbessern. Das ist das Gute. Also man kann an sich arbeiten und sagen, der und der Punkt ist vielleicht noch nicht so stark, dann kann ich den bearbeiten, auch mit einem Coach zum Beispiel oder in einem Training und werde dann da besser.
Da stellt sich jetzt für mich die Frage auch, wie das in Zukunft aussehen wird. Also ich hatte ja schon mal einen Podcast auch zum Thema Recruiting. Da wurde so ein Stück weit beschrieben, dass die aktuellen erfolgreichen Generationen in Führungspositionen das, was danach kommt, als eher beispielsweise faul einstufen. Ja, also die sagen, da fehlt einfach der Biss bei der nachfolgenden Generation. Ich meine, so ein bisschen, das ist die Diskussion wahrscheinlich in jedem Land. Das ist ja bei uns auch so, dass man immer auf die Jüngeren, die so nachkommen, ein bisschen schimpft und ja, halt den Biss einfach anzweifelt. Wie ist das in China denn zu bewerten momentan? Also sieht man wirklich, okay, ja, Karriere wird eher als so zweitrangig künftig eingeschätzt oder merkt man momentan eigentlich keine Veränderung?
Also ich denke, das ist eine gute Frage, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Ich habe Ähnliches gehört von den Frauen, die eben auch sagten, die jüngeren Mitarbeiter hätten nicht mehr so denselben Drive zum Teil wie ihre Generation. Also es wird in China so wahrgenommen, dass da eine eine Änderung ist. Mhm. Also ich denke, dass in Zukunft die Frauen in China mehr wählen werden müssen oder dürfen, je nachdem, wie man das sieht. Die Diskussion geht eigentlich rückläufig zu der Diskussion in Deutschland. In Deutschland fragen wir ja, wie kommen wir da hoch? Ne? Wie kriegen wir mehr Frauen in die Funktion? Und in China läuft so eine Diskussion, wie ist das denn, sollten Frauen sich nicht mehr der Kindererziehung widmen, weil auch die Anforderungen der Top-Schulen und Top-Universitäten enorm hoch sind. Also ist dann eben, wenn eine Familie sich das leisten kann, sollte die Frau dann Karriere machen oder sollte sie sich nicht mehr der Kindererziehung widmen? Diese Diskussionen sind alle neu. Und eben auch, dass man wählen kann vielleicht, weil es der Familie wirtschaftlich schon so gut geht, dass es vielleicht nicht mehr so wichtig ist, auch gut zu verdienen. Diese Aspekte kommen jetzt zusammen in der jüngeren Generation und da wird das interessant, wie das weitergeht. Ich halte Vorträge vor jüngeren chinesischen Frauen und ich sage immer, ich kann euch eigentlich die Erkenntnisse geben, wenn ihr schon wisst oder mit mir erarbeiten möchtet, wie ist das mit eurer Karriereorientierung? Wie doll möchte ich das? Wenn die Antwort ist, ja, ich möchte das ganz doll, dann haben wir hier eine Orientierungsgruppe, die super ist mit diesen Frauen in dem Buch. Aber auch für andere Modelle gibt es Lösungen. Und ich finde das wichtig, dass Frauen da, dass wir alle Modelle angucken und eigentlich auch alle Modelle unterstützen, Vollzeit, Teilzeit, es ist eine individuelle Wahl, was man möchte. Und aber man kriegt eben nicht alles, ne?
Wenn du jetzt schon erwähnst, dass die Diskussion so ein bisschen rückläufig funktioniert, also dass man wirklich mehr zu Hause bei den Kindern bleiben sollte, ist es dann aber wiederum wirklich so, dass man sagt, okay, die Frau sollte mehr zu Hause bleiben oder ist das relativ gleich diskutiert? Also es kann genauso gut auch der Mann länger zu Hause bleiben oder ein bisschen mehr sich um die Kinder kümmern.
Also in der Gruppe habe ich ja nach den Ehemännern auch gefragt und da kann ich sagen, dass alle Frauen ihre Ehemänner als emotional unterstützend beschrieben haben. Also die standen voll hinter der Karriere ihrer Frau. Was jetzt die Initiative der Männer im Haushalt und bei der Kindererziehung betrifft, war so ein bisschen unterschiedlich. Also da, wo dann vielleicht die Großeltern fehlten, auch wegen der Mobilität und wegen Umzügen, gab es Männer, die dann gesagt haben, sie übernehmen mehr den Part. Es gab aber auch welche, wo der Mann sein Ding machte und sie ihrs und dann die Großeltern das übernommen haben bei den kleineren Kindern. Und das war eher diese Gruppe. Das jetzt, wie gesagt, es gab beides, ne? Und war eine Frage des Paares. Und da hatte ich schon das Gefühl auch, dass da viele sehr Paare sind, die so auf Augenhöhe sind, wo man dann gesagt hat, okay, deine Karriere scheint hier schneller oder besser voranzugehen, dir ist das wichtiger, dann übernehme ich auch als Mann diesen Part. Aber in der gesellschaftlichen Diskussion habe ich es nicht gehört, das weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Da ging es eher darum, dass die Frage, ob Frauen sich nicht generell mehr um Kindererziehung kümmern sollten.
Ich habe jetzt noch eine der letzten Fragen, und zwar, weil das jetzt einfach gerade mich auch während unserer Diskussion so ein Stück weit angefangen hat, noch tiefergehend zu interessieren, und zwar ist das Thema Mentor. Was auch in diesem Podcast zum Recruiting mal rauskam, ist, dass wenn jetzt beispielsweise jemand seinen Chef ganz gut findet, dann folgt er dem durchaus auch. Also wenn da jetzt die Führungsposition quasi geht, dann gehen die Mitarbeiter mit. Das heißt, es wechseln zum Teil komplette Abteilungen von einem Unternehmen in das andere. Wie wichtig ist hier auch das Thema Mentor? Also wie wichtig ist, dass man jemanden hat, der einen auch dauerhaft unterstützt in seiner Karrierebildung?
Also das war ein eigener Teil auch der Forschungsfragestellung nach dem Mentoring. Und da kann man erstmal sagen, dass die Frauen gesagt haben, also informelle Mentoring-Beziehungen waren die, die ihnen am meisten geholfen haben. Also wo nicht das Unternehmen jemanden zugeteilt hat, sondern wo sich das ergeben hat, ne? Dass Mentor und Mentee sich finden. Ja. Viele der Frauen haben ein oder mehrere Mentoren. Und das Besondere in dieser Gruppe war jetzt, dass man das nicht so als klassisches Mentoring bezeichnen kann, wo der Mentor dem Mentee praktisch ja mit seinem Wissen auf die Sprünge hilft im Hinblick auf Karriereentwicklung, sondern hier waren das Beziehungen, die ich als Mutual Beneficial Alliance beschrieben habe, also wo beide Seiten profitierten. Der Mentor, weil das eben oft Ausländer waren, oft auch ausländische Frauen, vom Wissen, von der Stärke der chinesischen Frauen im chinesischen Markt. Und auf der anderen Seite dann die Chinesin vom Mentor im Hinblick auf Karriereförderung zum ausländischen Mutterhaus. Okay. Und das ist eine Besonderheit. Das ist ein bisschen anders, als ich es in der Literatur so in den klassischen Beziehungen vorgefunden habe. Und da war so ein Learning von mir, auch das sage ich den jungen Frauen, überlegt doch mal, auch wenn ihr nicht in China seid und nicht in derselben Situation, vielleicht könnt ihr auch so ein starkes Band kreieren, wo ihr auch euer Mentor etwas anbietet, was der nicht hat. So dass es dann so eine gegenseitige Entwicklungsgeschichte wird, wo beide profitieren.
Das ist jetzt aber mehr, dass sich das auch unabhängig voneinander entwickeln kann. Also es ist jetzt nicht so, dass der Mentor dann immer im gleichen Unternehmen sitzen würde, sondern das ist dann mehr so eine Mentorschaft fürs Leben.
Ja, also die haben ihre Mentoren teilweise im selben Unternehmen, teilweise außerhalb des Unternehmens. Man hat sich den selber gesucht, aktiv gesucht. Es waren weniger diese Mentorenprogramme, wo das zugeordnet wird. Da haben die gesagt, tja, nett, war okay, aber war jetzt für mich nicht so ausschlaggebend.
Okay. Was ich da noch spannend finden würde, diese Frauen, die du befragt hast, sind deren Mentoren, sind das Männer oder sind das auch Frauen? Also bei uns gibt es ja mittlerweile immer diese Karrierenetzwerke rein mit Frauen, wo sich dann Frauen irgendwie nur noch mit Frauen austauschen. Und selber hatte ich eigentlich so die Erfahrung gemacht, also zumindest in meiner eigenen Karriere bislang, dass meine Mentoren oder auch Förderer in der Regel Männer waren, weil unter Frauen auf einmal immer so ein Konkurrenzkampf ausbricht. Also ich weiß nicht, ob das typisch westlich ist oder ob das in China dann ähnlich ist.
Also da kann man sagen, es gab beides, also Männermentoren und Frauenmentoren. Und zu diesem Thema Konkurrenzkampf kann ich sagen, das ist jetzt auch wieder eine ganz persönliche Erfahrung in China, dass chinesische Frauen, ich habe die so empfunden als sehr, sehr solidarisch. Vielleicht auch wieder aus diesem Aspekt kommen des konfuzianischen lebenslangen Lernens, weil ich ja nun Coach und Trainerin bin, dass man den Weg gemeinsam geht. Und dass da nicht so ein Konkurrenzdenken geherrscht hat. Also ich fand, dass die sehr, sehr solidarisch sind und sehr offen waren für weibliche Mentoren. Also das sehr selbstbewusst und auch in sich ruhend, die diese Funktion da einnehmen, so dass ich mit diesem Thema so Konkurrenzkampf und ich gebe der anderen nicht ab und ich weiß nicht, ob ich da helfe oder so, das war überhaupt nicht das Thema, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube eben eher die Gedankenwelt ist, wenn ich helfe, wird auch mir geholfen werden irgendwann. Und auf diesem Prinzip basiert die Solidarität dort.
Das klingt nach einem sehr schönen Gedanken, der, ja, also ich zumindest festgestellt habe, bei uns häufig leider fehlt. Also sicherlich einer der Punkte, wo wir viel dann auch aus China lernen können. Vielleicht auch so als Abschlussfrage direkt noch. Du bist ja Karrierecoach. Wenn du jetzt Frauen, deutschen Frauen, was mitgeben könntest, also vielleicht so deine Top 5, worauf man achten sollte bei seiner Karriereentwicklung und da vielleicht auch so ein bisschen den Fokus drauf, vor allem was wir auch aus China lernen können und für unsere Karriereentwicklung eben nutzen.
Ja, Ja, ich mache im Schwerpunkt Executive Coaching und Karriere Coaching. Dann kommen diese Fragen natürlich sehr oft. Mhm. Also ich denke mal, es ist ganz wichtig, je nachdem, wie alt die Frau ist und in welchem Karrierestadium, dass man frühzeitig seine Karriereorientierung klärt. Was will ich da eigentlich? Wie viel davon will ich? Ne? Und dann auch ehrlich damit ist. Und da kann ein Coach sehr helfen. Das ist oft am Anfang für viele Frauen nicht so ganz klar. Dann ist das Umfeld in Deutschland, ich empfinde es doch als herausfordernder und man muss wirklich kreativ werden. Man muss wahrscheinlich andere Wege gehen, die Familie zu organisieren als das Gros der Bevölkerung, wenn man dann in so einen Spitzenjob will. Was würde ich noch als Tipps sagen? Die Chinesinnen haben gesagt, meine Strategie war dahin zu gehen, wo die Chancen sind. Also sich in Deutschland als jüngere Frau anzugucken, welche Industriezweige, wo ist denn der Fachkräftemangel? Ja, und will ich da aktiv werden? Dann sich zu überlegen, was ist denn mein strategischer Vorteil? Mein USP, sagen so die Marketingleute immer. Ne? Ja. Wo bin ich besonders gut? Was sollte ich ausbauen? Und da auch nicht so bescheiden oder schüchtern sein. Ne? Die Mobilitätsfrage muss geklärt sein. Ja, will ich in einem globalen Unternehmen Karriere machen? Wäre es ratsam, sich früh von jemandem, der Erfahrung hat, zu erklären zu lassen, wie das funktioniert, und sich auch anzugucken, wie die Männer das machen? Ja, und dann kann man in Thailand aktiv werden im ersten Job und man kann nach China gehen als Frau. Das muss man aber wollen, ne? Und ja, ich sag mal, langfristige Karriereplanung, immer mal wieder mit seinem Coach reden, so einen Jahrescheck machen, wo stehe ich, was hat sich geändert. Und der letzte Punkt eben dieses lebenslange Lernen. Also wirklich nicht aufhören, sich fortzubilden. Und das machen aber auch viele deutsche Frauen. Aber ich sag mal, ich habe den Doktor mit 50 gemacht, dann können das alle anderen auch. Also ich würde dann nur ermutigen, nicht aufzuhören und sich auch nicht entmutigen zu lassen und mit Spaß daran zu gehen und vielleicht auch solidarisch und dann klappt das schon.
Okay, prima. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps, auch zum Abschluss. Ich glaube, wir konnten wahnsinnig viel lernen heute. Auch vor allem das, dass wir selber mal reflektieren sollten, wo wir denn eigentlich hinwollen und was wir auch bereit sind, hier zu investieren. Weil ich oft in der Diskussion in Deutschland einfach den Eindruck habe, dass das so ein bisschen vernachlässigt wird. Also man versucht sich irgendwo hinzuschieben, aber es ist gar nicht klar, ob man das eigentlich möchte. Einfach nur, weil beispielsweise gesellschaftlicher Druck oder ähnliches da ist. Beziehungsweise klar, auch ein kultureller Hintergrund hier wahrscheinlich anders ausgeprägt ist, als der in China ist. Aber definitiv was, was wir mitnehmen können und wovon wir lernen können. Und ist eben auch einer dieser schönen Aspekte, die ich mir sehr, sehr gerne anschaue, was wir tatsächlich aus China auch lernen können, weil es ja oft immer nur in die andere Richtung geht. Was soll China von uns lernen? Aber ich glaube, wir sind schon längst an dem Punkt, wo wir durchaus auch aus China für uns lernen können. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und uns so tolle Einblicke liefern konntest.
Ja, ich danke auch. Mir hat Spaß gemacht und ich kann sagen, also ich habe unendlich viel von diesen Frauen da gelernt. Also es lohnt sich, da mal hinzugucken.
Genau, und ich kann auch das Buch sehr empfehlen. Hat super viel Spaß gemacht, es zu lesen.
Man muss nur im Moment noch Englisch lesen. Ich plane, etwas auf Deutsch zu machen, eine Weiterentwicklung dann dieses Projektes. Und mal gucken, das wird aber noch etwas Zeit brauchen. Bin aber froh, ich habe jetzt einen Vertrag in China unterschrieben, dass es auch auf Chinesisch dann im nächsten Jahr rauskommt.
Ah, super, okay.
Dann erst auf Deutsch, etwas ungewöhnlich, aber...
Also Englisch, Chinesisch, Deutsch, okay.
Genau, ja.
Aber dann werden wir auf jeden Fall die Podcast-Hörer alle auf dem Laufenden halten zu den neuen Publikationen. Und was sicher dann auch ganz spannend für viele ist, ist, wenn das dann tatsächlich auf Deutsch in Deutschland auch erscheint. Da werden wir dann auf jeden Fall nochmal eine Art Pressemeldung geben, passend zum Podcast. Okay, also vielen, vielen Dank dir nochmal.
Ich danke auch. Tschüss.
Tschüss. Das war der Chinalog Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt@weitmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.